Deutschlandfunk.
Dieses Spiel ist hochpolitisch. Die iranische Nationalmannschaft spielt ihr erstes Spiel dieser Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Los Angeles. Nach über 3 Monaten Krieg mit dem Gastgeberland. Und dann diesen News.
Die USA und Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen zum Ende des Krieges geeinigt.
Der Vertrag soll am Freitag in der Schweiz unterschrieben werden.
US-Präsident Trump erklärte auf seiner Plattform True Social, dass die Straße von Hormuz geöffnet werden soll.
Laut Irans stellvertretendem Außenminister bedeutet das Abkommen ein dauerhaftes Ende des Krieges, auch im Libanon.
Iran-Experte Tim Ebkenhans sagt, das Spiel der iranischen Mannschaft ist eine willkommene Gelegenheit für das Regime zu präsentieren. Wir sind hier in den USA. Wir haben es geschafft.
Das ist ein Zeichen auch letztendlich für unsere Resilienz und dafür, dass wir diesen Konflikt auch siegreich beendet haben.
Wer für den Iran spielt und wie das Regime den Fußball für sich nutzt, das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News fragen wir uns, was die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne konkret bedeuten. Es ist Montag, der 15. Juni und wir produzieren unsere Folge um 15.30 Uhr. Politisches soll keine Rolle spielen. So hätte es die FIFA gern. Bei der Pressekonferenz des Iran vor dem Spiel gegen Neuseeland sagt Trainer Amir Gal Enoui:
Wir sind hier, um zu spielen. Und wir sind hier als Vertreter des großen iranischen Volkes. Sowohl derer im Land als auch derer außerhalb des Landes. Wir denken nur an den Fußball und wir denken daran, die Menschen im Iran glücklich zu machen.
FIFA-Boss Gianni Infantino meinte sogar: Der Iran spielt politische Konflikte hin oder her und wenn er ihn selbst abholen müsse.
When people were saying, well, it would be impossible for Iran to come to the World Cup, I told them and I promised them that they would come and if I had to go with a bus to Tehran and drive them here, I would do that.
In Los Angeles, wo das Spiel stattfindet, leben allerdings auch hunderttausende Exil-IranerInnen. Und für die ist das Spiel politisch. Einige haben schon demonstriert. Während des Spiels soll es weitere Demos gegen das iranische Regime geben. Der County Sheriff von L.A. plant mehr Personal ein. Jan Boré aus dem Unboxing News Team hat sich angeschaut, wen der Iran in dieser Lage in die USA schickt. Jan, wer spielt für den Iran?
Also über die Mannschaft weiß man gar nicht so viel. Also wie sie sich positionieren in der Öffentlichkeit, da ist gar nicht so viel darüber bekannt. Es fällt eigentlich eher mehr auf, wer bei dieser Mannschaft fehlt, also wer nicht dabei ist. Und das ist Sardar Azmoun.
Lass uns über ihn sprechen. Wer ist Sardar Azmoun und warum ist er für viele IranerInnen mehr als nur ein Fußballer?
Sardar Azmoun, das ist eigentlich so der größte Star im Team. Der hat 91 Länderspiele gemacht, 57 Tore geschossen, bei so Mannschaften wie St. Petersburg, AS Rom, Bayer Leverkusen gespielt. Also schon internationale Mannschaften. Der hat auch den höchsten Marktwert im Team und ist in der Nationalmannschaft auch absoluter Stammspieler eigentlich.
Lovely chance! And it's a great header from that man. Of course, Sardar Azmoun. The go-to player when it comes to finding the back of the net. Lovely thinking towards him.
Ja, und der TV-Kommentator, der sagte es, natürlich ist es Sardar Azmoun, der da das Tor gegen die Vereinigten Arabischen Emirate geschossen hat in der WM-Quali. Es war sein letztes Tor für den Iran. Auch ansonsten ist er wirklich im Fokus, im Vordergrund. Seine Meinung hat Gewicht, auch eben, weil er sportlich relevant ist und er hat sich in der Vergangenheit auch immer wieder politisch positioniert.
Azmoun ist also eigentlich einer der größten Fußballstars des Landes. Hat in den Quali-Spielen noch Tore geschossen, ist aber jetzt nicht dabei. Lass uns drüber reden, was passiert ist.
Der hat im März ein Foto geteilt, wo er mit dem Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate zu sehen ist, dem Scheich Mohammed bin Rashid. Daraufhin haben dann iranische Medien von Verrat gesprochen, weil die Vereinigten Arabischen Emirate eben Verbündete der USA sind. Die iranische Revolutionsgarde, die hat damals dann dieses Foto auf Telegram als Zusammenarbeit mit den Feinden des Iran beschrieben. Ja, und dann wurde Azmoun für die Freundschaftsspiele im März nicht mehr nominiert. Davor in der WM-Quali war er noch gesetzt. Der hat da super viele Tore geschossen, gut gespielt. Jetzt wurde er dann auch nicht für die WM nominiert. Und beim WM-Eröffnungsspiel letzte Woche hat die Iran-Korrespondentin vom ZDF, Föbega, auch auf ihn hingewiesen und geschaut und gesagt:
Offiziell heißt es zwar, das habe Verletzungsgründe, aber die meisten gehen eigentlich davon aus, dass das eben eher politische Gründe hat und dass Iran bereit ist, diesen herben sportlichen Verlust für den Kader in Kauf zu nehmen. Und sowas sendet natürlich auch ein Signal an die anderen Spieler.
Ging es denn wirklich nur um das Foto oder steckt da noch eine längere Geschichte dahinter?
Ja, Asmoun hat sich schon vor einigen Jahren gegen das Regime gestellt. Vor 4 Jahren gab es ja große Proteste. Manche erinnern sich ja noch, als die kurdische Iranerin Jina Mahsa Amini von der Sittenpolizei festgenommen wurde, weil sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen haben soll und später dann an den Folgen der Verletzung der Haft gestorben ist. Sadar Asmoun, der hat sich da sehr, sehr deutlich gegen das iranische Regime gestellt und auf Instagram sowas geschrieben wie: Schämt euch dafür, dass ihr das Volk und die Frauen von Iran einfach tötet. Lang leben die iranischen Frauen. Und er hat dann auch noch geschrieben: Wegen der Regeln der Nationalmannschaft durften wir nichts sagen, aber ich kann kein Schweigen mehr ertragen. Und dann hat er auch gesagt, es wäre ihm egal, wenn er wegen diesem Post nicht mit zur WM nach Katar fahren dürfte, also damals 2022. Aber er durfte dann mit zur WM. Dort hat dann auch die ganze Mannschaft ein Zeichen gegen das Regime gesetzt und bei dem ersten Spiel gegen England die Nationalhymne nicht mitgesungen. Ja, jetzt wird Asmoun nicht bei der WM dabei sein und von ihm kann es deswegen kein Protest, kein Zeichen, eigentlich nichts in die Richtung geben.
Okay, wir können also schon mal festhalten, ein wichtiger Spieler, der sich gegen das Regime positioniert hat, fehlt. Wer steht denn jetzt für diese Mannschaft? Also wer sind die Gesichter des Iran-Teams 2026?
Da kann man auf jeden Fall noch Mehdi Taremi nennen. Der spielt bei Olympiakos Piräus. Der hat bei Inter Mailand und bei Porto gespielt. Das sind auch europäische Top-Clubs. Der ist neben Asmoun Top-Torschütze. Der galt eigentlich lange als regierungsnah, ist aber inzwischen etwas kritischer geworden. Also kritisch, so sehr man das eben im Iran sein kann. Im Januar, als das Regime tausende Protestierende getötet hat, da hat Taremi in der Zeit für Olympiakos Piräus ein Tor geschossen und dann darauf verzichtet zu jubeln. Und danach wurde er gefragt: Ey, warum hast du nicht gejubelt? Und er hat gesagt: Das hat mit der Situation in meinem Land zu tun. Es gibt Probleme zwischen Volk und der Regierung. Das Volk steht immer hinter uns und deshalb stehen wir hinter ihm. Also vermeintlich leise, aber trotzdem klar erkennbare Kritik. Jetzt spielt er trotzdem mit bei der WM, gibt auch Interviews, plädiert da, die Politik vom Sport zu trennen, wenn auch recht vorsichtig. Und hat bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Neuseeland auch zu den Journalisten am Ende gesagt: Ihr habt ja gar keine Fragen zum Fußball gestellt.
Wenn wir jetzt sagen würden, okay, der Rest ist einfach regimetreu, würdest du sagen, das ist zu einfach gedacht?
Ich glaube schon, dass das zu einfach ist, weil man jetzt nicht sagen kann, die Spieler, die da sind, sind regimetreu. Es ist schwer konkret zu sagen, wie sich die anderen positionieren. Über das Regime zu sprechen im Iran, das ist super gefährlich. Große Äußerungen in die Richtung gibt es da nicht. Ich glaube, den Spielern ist auch bewusst, alles, was sie machen, kann auch als Geste beobachtet werden. Und auch alles, was sie nicht machen, kann als Geste beobachtet werden. Singt man bei der Hymne mit? Schlägt man sich mit der Hand aufs Wappen? Mit wem macht man Fotos? Also ich glaube, alles kann hinterfragt werden und denen wird schon bewusst sein, dass alles auch als Zeichen gedeutet werden könnte. Es gibt aber politische Botschaften. Die Spieler von Iran, die hatten bei der Ankunft in Mexiko einen Pin mit dem Hashtag 168 auf ihrer Kleidung getragen. Und auch bei Instagram gab es unter einem Beitrag der Nationalmannschaft den Hashtag 168. Das ist die Zahl der Opfer von einem US-Angriff auf eine Schule im Iran Ende Februar. Stellt sich dann natürlich schon die Frage, ob dieses Symbol, diese Geste von den Fußballern kommt oder nicht.
Eine Fußball-Weltmeisterschaft, die stattfindet, während das Gastgeberland und ein Teilnehmerland im Krieg sind. So war bisher die Lage. Was ändern jetzt die aktuellen Nachrichten über einen Deal, der zu Frieden führen soll? Er kann es sagen.
Mein Name ist Tim Ebkenanz. Ich bin Professor für Islamwissenschaften an der Universität Freiburg und mein Schwerpunkt liegt auf dem modernen Iran.
Tim, die USA, der Iran und auch Vermittler Pakistan haben ja verkündet, dass es eine Einigung für einen Frieden gibt. Wie blickst du denn jetzt darauf?
Erstmal bin ich erleichtert, weil wir eine lange Zeit der Unruhe gesehen haben, wo nicht klar war, wo die Reise hingeht. Jetzt haben wir erstmal dieses Memorandum of Understanding. Das wird auch von den Iranern so als einen ersten wichtigen Schritt angesehen, wo wir einen Waffenstillstand haben und wo es dann in den nächsten Tagen darum gehen wird, die zentralen Probleme auszuräumen. Und diese Probleme und die Herausforderungen, die da auf die entsprechenden Teams stehen, die das aushandeln müssen, sind, glaube ich, gewaltig. Wir reden hier über die Fragen, was soll mit dem Nuklearprogramm passieren? Was soll mit dem ballistischen Raketenprogramm passieren? Und letztendlich, was soll mit der Straße von Hormuz passieren? Ich bin grundsätzlich nun erstmal optimistisch, oder man muss optimistisch, glaube ich, hier sein, dass es jetzt eine positive Entwicklung nimmt. Aber wir haben auch in der Vergangenheit gesehen, ich glaube, Trump hatte insgesamt 39 Deals mit den Iranern abgeschlossen, dass da noch ein weiter Weg ist.
Ja, und für wie stabil hältst du denn den Deal jetzt? Also ich habe schon bei dir rausgehört, dass da ja wirklich viele Punkte noch kommen. Vor Freitag soll ja das Abkommen in der Schweiz unterschrieben werden. Wo denkst du, könnte es noch bröckeln?
Eines der großen Probleme wird sein, der Iran verlangt, dass auch die Kampfhandlungen der Israelis im Libanon eingestellt werden. Benjamin Netanyahu hat am Wochenende sehr deutlich gemacht, dass er auch zu einem Alleingang bereit ist, also dass er nicht bereit ist, die Angriffe auf die Hisbollah einzustellen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das so ein ganz zentrales Problem wird. Ein zweites Problem, das ist so eine Auslegungssache, das geht hier um die Straße von Hormuz. Trump hat in seinen Tweets auf True Social angegeben, die Iraner würden auf eine Maut verzichten. Das würde aber nicht einschließen, dass die Iraner eine Art Servicegebühr für die Durchfahrt durch die Meerenge von Hormuz nehmen. Das ist auch etwas, was in den iranischen Medien diskutiert wurde. Also so eine Art Servicegebühr für etwa Lotsendienste, für die Sicherheit, für die Versicherung. Ähnliche Abmachungen existieren auch etwa am Bosporus. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier die Iraner sagen, ja, Moment mal, Maut nehmen wir nicht, aber wir nehmen halt diese Servicegebühr, um die sichere Durchfahrt durch die Meerenge von Hormuz zu ermöglichen. Und das wäre schon so ein Thema, wo Trump natürlich auch dann zurückrudern müsste.
Ja, viele werfen ihm ja vor, dass er mit diesem Krieg eigentlich nichts erreicht hat. Würdest du das auch so sehen?
Ja, ich würde das ebenfalls so sehen. Das war ein Krieg, der zwar auf der einen Seite militärisch von den Amerikanern und von den Israelis durchaus eindrucksvoll gewonnen wurde, wenn man so will, aber strategisch, also was die Kriegsziele betrifft, ist keines der Kriegsziele erreicht worden. Ich würde sogar so weit gehen, dass die Situation gerade des Regimes um die Revolutionsgarden im Iran herum sich sogar dadurch konsolidieren konnte und der Iran Möglichkeiten erkannt hat, wie er auch die Weltwirtschaft unter Druck setzen kann, wie etwa die Straße von Hormuz, die er in dieser Form vorher nicht so kannte. Also da würde ich schon sagen, dass die Amerikaner hier einen ganz zentralen strategischen Fehler gemacht haben. Man muss allerdings auch sagen, dass die tatsächlichen Kriegsverlierer wirklich die iranische Gesellschaft ist. Also der große Teil der iranischen Gesellschaft, der nicht dem Regime angehört beziehungsweise nicht mit dem Regime Sympathien hegt und der jetzt tatsächlich durch diesen langen Krieg auch ganz massiv verloren hat auf ganz vielen Ebenen, die Kriegsführung selber, die soziale, die ökonomische Situation. Und letztendlich ist das jetzt eine Gesellschaft, die von zwei Seiten bedrängt wurde. Auf der einen Seite halt hier von einem doch repressiven Regime, was auch massive Gewalt angewandt hat und auf der anderen Seite durch die Kriegsführung der Amerikaner und Israelis auch von dieser Seite ebenfalls bedrängt wurde.
Und in dieser Situation findet jetzt die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in den USA unter anderem statt, da ja jetzt dann das erste Spiel der iranischen Nationalmannschaft gegen Neuseeland. Wie würdest du sagen, sind dafür jetzt die Voraussetzungen?
Ja, das Nationalteam muss ja in Mexiko sein Quartier beziehen. Das war vorher in den USA geplant. Also sie können jetzt immer nur für einen Tag, für den Spieltag selber einreisen, was natürlich für das Team und aber auch für die Begleiter hohe Hürden darstellt. Ich bin auch mal gespannt. Ich glaube jetzt schon, dass es diesen Waffenstillstand, dieses Memorandum gibt, dass weitere Spieler vielleicht nicht an einer Einreise gehindert werden. Aber es ist natürlich eine erhebliche Belastung. Und da werden wir sehen, wie das dann von Seiten des Teams auch entsprechend umgesetzt wird. Aber jetzt auch für die Spieler ist das natürlich eine Herausforderung, die in dieser Form, also ich kann mich an keine WM erinnern, wo das in ähnlicher Art und Weise ebenfalls so ein Problem war.
Wie sehr wird denn für dich da die WM zum Schauplatz der Politik?
Ja, Fußball ist dann natürlich ganz zentral, auch politisch. Für das autoritäre Regime war Fußball immer so ein Sport, der durchaus unangenehm ist, weil man halt gerade diese sehr heterogene Fanszene nicht so einfach kontrollieren kann. Dann hat es bei den früheren WM-Teilnahmen der Iraner, vor allen Dingen 1998, immer wieder auch so Bekundungen von Seiten der Gesellschaft gegeben, die das Team unterstützt haben. Und das ist etwas, was das Regime gar nicht haben will, dass sich Iranerinnen und Iraner auf den Straßen in Teheran, in Tabriz und anderen Städten treffen und ihr Nationalteam feiern. Jetzt im Moment würde ich sagen, dass die Iranerinnen und Iraner im Iran auf jeden Fall andere Probleme haben als die Weltmeisterschaft. Aber wir werden wahrscheinlich auch sehen, dass das Regime versucht, diese Weltmeisterschaft für sich zur Legitimation auch zu nutzen, nochmal deutlich zu sagen, wir sind eine Nation und die Nationalmannschaft steht für diese einheitliche Nation, das tatsächlich etwas sehr Ambivalentes sein könnte. Ich denke, es wird auf der einen Seite versucht werden zu sagen, ja, die Nationalmannschaft ist ein Zeichen auch unserer nationalen Einheit und dass die Gesellschaft auch hinter dem Regime steht. Und da ist natürlich dann diese Konfrontation mit Donald Trump und Amerika so eine Möglichkeit, das auch so darzustellen, dass man sagt, trotz dieser Widerstände, trotz des Krieges haben wir als Nation und als Nationalmannschaft hier die Teilnahme an der WM bewerkstelligt und das ist ein Zeichen auch letztendlich für unsere Resilienz und dafür, dass wir diesen Konflikt auch siegreich beendet haben.
Unser Kollege in den USA hat vor dem Spiel in Los Angeles iranische Fans gefragt, wie sie die Mannschaft sehen.
I think we have to support, no matter how much we are against the regime.
Ich supporte unser Team, egal wie sehr ich gegen das Regime bin. Andere sagen,
we don't consider them as a national team, because every player that's been on this team has been handpicked.
Das ist nicht unser Team. Das Regime hat die Spieler handverlesen. Und dieser Fan wollte eigentlich die ehemalige iranische Flagge mit Löwe und Sonne mitnehmen. Die gilt aber als Symbol der Opposition und die FIFA will sie nicht in Stadien sehen.
The fact that they doesn't allow the free Iranian in America to express their opinion is unheard of.
Er hat das Gefühl, als freier Iraner in den USA dort nicht seine Meinung äußern zu können. Nochmal zu Jan Boré aus dem Unboxing News Team. Lass uns mal auf den Austragungsort der Partie Iran-Neuseeland schauen. Ausgerechnet Los Angeles. Hier leben sehr viele Exil-IranerInnen. Wie besonders ist diese Situation?
Also schon unfassbar besonders. Mit Iran hat man jetzt ein Teilnehmerland, was ja bis zuletzt im Krieg mit dem Gastgeberland war oder ist. Die Situation ist ja sehr schnelllebig. Sowas gab es noch nie in L.A. Da ist die größte Exil-Community. Die besteht eher, so sagt man, aus Regime-Gegnern. Da sind auch schon Proteste angekündigt. Und das Sportministerium des Iran, das hat angekündigt, das Spiel abzubrechen, wenn es Proteste im Stadion gibt. Und da ist es wirklich ganz schwer vorauszusagen, was da heute Nacht passieren wird.
Gleichzeitig hat das Team ja seine Unterkunft während des Turniers nicht in den USA, sondern reist immer aus Mexiko an. Und es gab ja auch Probleme mit Visa und Einreisen generell. Wie kompliziert ist denn die WM jetzt schon für das iranische Team?
Schon sehr, sehr kompliziert. Also das iranische Team, das musste den Standort nach Tijuana in Mexiko verlegen. Der Präsident des iranischen Fußballverbands, Mehdi Tadj, der hat das damit begründet mit logistischen Vorteilen. Mexikos Präsidentin hat dazu aber gesagt, die USA wollten nicht, dass die iranische Mannschaft während des Turniers auf amerikanischem Boden übernachtet. Weshalb dann die FIFA Mexiko gebeten hat, das Team unterzubringen. Der Iran, der spielt aber alle Gruppenspiele in den USA, die müssen dafür also für jedes Spiel in die USA anreisen, am jeweiligen Tag dann in das Land rein, am gleichen Tag auch wieder zurück und das ist natürlich unfassbar kompliziert.
Jetzt spielt der Iran als allererstes gegen Neuseeland, aber es könnte ja noch eine viel brisantere Begegnung geben.
Ja, USA und Iran, die könnten direkt aufeinandertreffen, wenn der Iran auf Platz 2 in der Gruppe landet und die USA in ihrer Gruppe auf Platz 2, dann käme es im 16. Finale zu dem Spiel USA gegen Iran. Und so eine Konstellation, so ein Spiel, das wäre natürlich so aufgeladen wie wahrscheinlich kein anderes. Vor 4 Jahren bei der WM, da gab es die letzte Partie zwischen USA und Iran. Da haben die USA mit 1:0 gegen den Iran gewonnen, aber damals hatte das natürlich noch nicht so eine große politische Bedeutung drin, wie es heute so wäre.
Das war Unboxing News für heute. Ich bin Ilka Knigge. Das Team der Folge? Jan Boré, Ingo Rockenberg, Anne-Kathrin Eutin, Uwe Bräunig und Alex Hart. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.